Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcast. Heute mal wieder in der Stammbesetzung nach ein paar Wochen Rotation mit mir, Yannick Sorgatz, und wirklich mir sehr nahe gegenüber, Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo zusammen.
Ja, wir mussten etwas hier technisch umbauen, deswegen sitzen wir jetzt am selben Tisch. Nicht nur am gleichen, sonst sitzen wir immer am gleichen. Jetzt sitzen wir am selben Tisch. Also.
Und das auch noch im selben Raum. Man glaubt es kaum. Und das auch noch bei der Rheinischen Post in Mönchengladbach. Und wir reden
über das Duell zweier Mannschaften, die den gleichen Vornamen haben, aber nicht dieselben sind.
So jedenfalls auf jeden Fall. Genau, das Borussenduell. Und da will ich gleich mal vorausschicken, dass ich richtig getippt habe im Vorfeld. Vergangene Woche ja mit Thomas Gruhlke hier um die Ergebnisse gerungen. Und er hatte das 1:1, was ich eigentlich sagen wollte, ja vorweggenommen. Und dann habe ich gesagt, es geht 2:1 aus, ohne mich auf die Borussia festzulegen. Und so ist es dann ja auch gekommen. Aus Gladbacher Sicht gab es die nächste Heimniederlage. Man kann sie kaum noch zählen in dieser Saison. Es sind schon einige.
6
Heimniederlagen und sind jetzt schon auch richtig viele Punkte zu Hause verloren gegangen. Aber Yannick, es war ein Spiel, das irgendwie schwer zu greifen ist, weil es, ja, ich würde sagen, mit dem Wort komisch ist es, glaube ich, ganz gut beschrieben, weil ja, das Erwartbare ist passiert. Gladbach verliert gegen Dortmund. Soweit, so normal. Aber irgendwie so dieses Ganze, wie das Spiel abgelaufen ist, natürlich hinten raus mit den ganzen Verletzten, die Gladbach noch eingesammelt hat, mit großen vergebenen Torchancen zum Ende, mit der Chance für einen Mittelstürmer, Thomas Tschantschara, richtig reinkommen in die Saison und all das zusammengenommen, Prädikat komisch.
Ja, eigentlich erwartbar, aber trotzdem verhinderbar. Gladbach hat gerade in der Anfangsphase sehr tief gestanden, hat dann eine, ich habe das nochmal im Screenshot auch gesehen, riesige Umschalt-Konteraktion vergeben, wo Julian Weigel einfach den falschen Ball spielt, sonst wäre Nathan Gouma allein aufs Tor gerannt. Viel mehr gab es aber offensiv erstmal nicht. Stand auch hinten ordentlich und dann ist es, wie so oft in den vergangenen Wochen, ich glaube in jedem der Spiele seit Mainz bis auf Heidenheim hat der Gegner mit dem ersten Schuss aufs Tor getroffen. Er war jetzt in der 22. Minute, dann aber auch nicht die tiefe Gladbacher Borussia ausgespielt, sondern ein Ball hinter die Kette auf Marcel Sabitzer, Jonas Omlin. Die eine Sekunde, vielleicht nur die eine halbe Sekunde, zu lang gezögert, was er macht. Dann wollte er sich gerade in Position bringen für den Schuss. Dann kam der Schuss schon, drin war er. 1-0 und ja, irgendwie war Borussia, die aus Gladbach, das ist ja diese Podcast-Folge, die ich hasse, ne, wenn man mit der Borussia aufpassen muss. Ja, es war nicht so ein Schutt- und Asche-Spiel, wie wir sie ja schon oft hatten, wo man jetzt alles in Frage stellen muss, aber so richtig doll drin waren sie halt auch nicht, weil dafür, wenn man so tief steht, wenn man in diesem 3-4-3 verteidigt oder 5-2-3 in dem Fall, dann sollte man so ein Gegentor nicht bekommen. Viel mehr hat man auch erstmal nicht zugelassen, das 2-0, das 0-2 dann per Elfmeter, ja, aber dann ist irgendwie das Spiel buchstäblich schon halb verloren.
Ja, ich glaube, das ist ganz einfach die Botschaft, dass man dann wieder vermeidbare Gegentore bekommt als Borussia Mönchengladbach und dann einfach sich schwer tut, ins Spiel zu kommen. Man kommt in gewisser Weise ins Spiel, schafft dann auch den Anschlusstreffer. Ja, aber mehr auch nicht. Und damit wieder die Chance vertan, einfach dieses Ergebnis aus Wolfsburg, dieses 3:1, diesen Auswärtssieg, zumindest mit einem Heimpunkt zu versilbern, wenn nicht sogar zu vergolden, gegen eine sicherlich auch nicht total gefestigte Borussia aus Dortmund. Das ist ja die Geschichte, dass natürlich deine Spitzenmannschaft nach Mönchengladbach kommt, aber eine, die auch wankelmütig ist in dieser Saison und vergangene Woche ja auch verloren hat, das Jubiläumsspiel im Westfalenstadion und da mit Sicherheit auch nicht mit ganz großem Selbstvertrauen kommt, bekommt dann relativ leichte Tore und ja, kann das Spiel dann mehr oder weniger nach Hause schaukeln. Aber Yannick, du hast es ja schon gesagt, es waren ja gute Chancen da. Und das ist wirklich das Ärgerliche, dass man, ich glaube, das hat Roland Wirkus nachher auch gesagt, wieder recht gut gestanden hat, aber dann eben vorne die Tore nicht macht. Und ja, irgendwie kommt es nie so zusammen, wie es gerade gebraucht wird. In Wolfsburg hat es mal gepasst, aber hinten dann dichter, aber vorne dafür nicht konsequent genug.
Ja, aber auch jetzt nicht die Hülle und Fülle an Chancen, gerade weil man ja mit Nachspielzeit 40 Minuten noch in Überzahl war. Karim Adeyemi hat dann Gelb-Rot gesehen, relativ knapp nach der Pause. Und es waren dann auch eigentlich nur diese beiden Chancen von Cvancara, der Kopfball. Und einmal, als er dann so etwas spitzerem Winkel vor Gregor Kobel auftauchte. Eigentlich alles, was man über das Spiel sagen kann, ist so schwer greifbar. Also das Personal, klar, war das wirklich selbe wie aus Wolfsburg. War auch verständlich natürlich, wenn man was ausprobiert und es sich im Ergebnis niederschlägt, dann kann man das auch mal wieder machen. Mir ist das persönlich viel zu wenig fußballorientiert. Das legitimiert sich dann nur, wenn man eben nicht so ein Tor mit einem Ball hinter die Kette bekommt, wirklich da alle, also nicht annähernd auf einer Linie gestanden, die letzte Reihe. Das darf einfach nicht passieren. Und damit delegitimiert sich, finde ich, dann der Ansatz auch, wenn Sachen passieren, die in diesem Ansatz nie passieren dürfen. Plus dann eben, klar, Standardtor geschossen, alles gut, ist auch erlaubt, sind auch Tore, auch wenn die dann nicht herausgespielt sind, gerade wenn es so ein starker Eckball und starker Kopfball ist, Honorar auf Wöber. Aber ja, in dieser Überzahl, das glaube ich, kann man erahnen, dass das ein Gladbach ist, für das das nicht unbedingt ein Vorteil ist. Aber das hat man nochmal sehr vor Augen geführt bekommen, dass es da wirklich an irgendwie klaren Abläufen, auch Ideen, was man da jetzt machen will, über außen, will man da überladen, will man sich durchs Zentrum kombinieren, will man hoch reinflanken, was will man eigentlich machen? Und das plötzlich war das Spiel vorbei, ohne dass man so richtig rausfinden konnte. Plus dann ein bisschen kraftlos, klar, und verletzt sich auch noch Jordan wieder. So kommt irgendwie von allem so ein bisschen zusammen, ohne dass man jetzt riesige Fässer aufmachen muss, aber sehr viele kleine Fässchen.
Das Problem ist einfach, dass dieses fußballische Element, was ja gestärkt werden soll, was Johanna auch stärken will, natürlich durch gewisse Spieler repräsentiert wird. So, ein Alassane Player ist wieder zurück, aber ein Florian Neuhaus wird dann natürlich gebraucht, um einfach Kombinationsspiel aufziehen zu können. Vielleicht auch ein Manu Kone, der ja da, oder auch ein Rocco Reitz, das sind ja schon die Fußballer in der Mannschaft, die dann.
Neuhaus hätte aber gekonnt, er saß nur 90 Minuten auf der Bank.
Ja. Ich bin ja sowieso der Meinung, klar ist es gut, never change a winning team, alles gut. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man vielleicht so einen offensiven Akzent etwas mehr setzt und mit einem klaren Mittelstürmerspiel mit Thomas Cvancara, der ja auch fußballerisch dann nochmal anders einsetzbar ist als Jordan zum Beispiel. Und man hätte dann einfach vielleicht mit einer Spitze und einer Doppelzehn da fußballerisch nochmal was ausrichten können. Deswegen dieses 3-4-3-System bietet ja wirklich viele Möglichkeiten. Ich hätte wahrscheinlich Frank Honorat, ich hatte es im Vorfeld gesagt, auf die Seite anstelle Stefan Leiners gezogen. Natürlich hat man dann nicht ganz so viel defensive Wucht wie mit Leiner.
Aber auch keine Offensive.
Ja, die Frage, eigentlich ist ja Frank Honorat schon jemand, der dann auch von dort aus...
Nee, also in der jetzigen Variante mit Leiner. Mit Leiner, ne? Also das ist ja
ein Problem. Also Leiner hat zwar, wir erinnern uns an den einen oder anderen wirklich schönen Pass, den er schon zu Toren gespielt hat, aber es ist nicht seine Kernaufgabe. Und es war schon so, ja, man hätte es ein bisschen fußballerischer aufdröseln können. Wir hatten ja im Vorfeld bei der PK auch nochmal mit Gerardo Sioane über diese Dinge gesprochen, dass man eben in einem solchen System mit kleinen personellen Varianten schon eine ganz andere Situation erzeugen kann. Ich persönlich hätte mir auch gegen Dortmund ein bisschen offensivere Personalisierung gewünscht in dem System. Kann aber verstehen, dass Gerardo Sioane in dem Spiel gegen Dortmund, wo man sich spielerisch vielleicht mit dem BVB nicht so messen kann, einfach sagt, okay, wir wollen jetzt als Borussia Mönchengladbach den anderen Aspekt und da sind unsere Stärken zum Beispiel Standards einbringen. Das hat ja auch so gesehen funktioniert. Aber wenn man dann natürlich in Überzahl ist, dann ist natürlich schwierig, wenn man wenig Kombinationsmöglichkeiten hat und ein Gegner wie Dortmund dann eben dann auch in Überzahl nicht auseinanderspielen kann. Das ist schwierig.
Ja, man, klar ist der BVB besser besetzt, aber das war ja spielerisch und auch von der ganzen Energie her jetzt auch nicht der BVB, der dann auch Borussia schon mal wirklich an die Wand gespielt hat, sondern ja, doch ein sehr dröger, einer, der auch schnell Probleme bekommt, wenn man ihn dann mal richtig attackiert, aber auch da fehlt es so, dass das passiert schon mal, dass dann gepresst wird, aber immer halt irgendwie so nicht richtig koordiniert oder irgendwie dann gibt es dahinter dann sofort Lücken, weil nicht alle mitziehen. Also ja, es ist in allem, das war so ein Spiel, glaube ich, wo es nicht in so dramatisch großen Problemen sich abspielte, sondern immer so bei allem so ein bisschen zu viel halt, um dann zumindest diesen einen Punkt mitzunehmen. Ja, deswegen habe ich gesagt, kein sogenanntes Schutt- und Asche-Spiel. Das kann man ja, wenn dann wirklich alles in Frage gestellt wird. Aber ja, so fließen irgendwie auch die Spieltage dahin und noch ist halt nichts gerettet. Man weiß jetzt, wie wichtig dieser Sieg in Wolfsburg war, weil tatsächlich Mainz auch das nächste Spiel gewonnen hat gegen Hoffenheim. Jetzt sind es 5 Punkte. Ohne den Sieg in Wolfsburg wären es 2. Dann wäre jetzt wirklich Borussia in Not. Und so, ja, muss man jetzt aufpassen, dass es nicht zu sehr plätschert, dass man nicht in diesen Moment hat, wo man wirklich den Schalter nochmal so richtig umlegen muss und es dann vielleicht nicht schafft, weil plötzlich, ja, ist die Saison dann zu Ende.
Ja, ich meine, die Sache ist, man muss es sagen, wenn Borussia jetzt gewonnen hätte, Gladbach, dann wären es halt 8 Punkte.
Genau, also das wäre, glaube ich, das wäre drauf gewesen. Ich glaube, sie müssen noch ein Spiel gewinnen.
Also tritt man halt auf der Stelle, weil man gewinnt dann in Wolfsburg, verliert dann zu Hause, spielt jetzt bei Hoffenheim. Also Hoffenheim ist ja im Grunde das Spiegelbild Borussias, auch sehr wankelmütig, starke Phasen in der Saison gehabt. Jetzt im Moment geht gar nichts mehr, 1-4 in Mainz, regelrecht untergegangen. Und wir erinnern uns ja auch schon an gute Auswärtssiege der Gladbacher in Hoffenheim. Und vielleicht ist im Moment tatsächlich so eine Phase, wo die Gladbacher aufgrund ihrer doch vorhandenen Stärken im Umschaltspiel eher zumindest als im Ballbesitzphasen möglicherweise gerade auswärts dann auch besser zurande kommen und eine Mannschaft wie Hoffenheim, die ja wie Wolfsburg eine spielerische Mannschaft ist, die aber ihre Linie nicht findet oder im Moment nicht findet, vielleicht genau das, was die Gladbacher gerade auch brauchen, um erfolgreich zu sein. Wir werden das sicherlich am Wochenende sehen und darüber ja auch noch explizit reden. Ja, und der BVB hat, glaube ich, dann einfach diese individuelle Qualität eines Marcel Sabitzer, der den Ball einfach reinschießt, den Elfmeter bekommt. Ja, und das ist wahrscheinlich dann der Unterschied gewesen zwischen den beiden Borussias. Dortmund hat ja nun auch wirklich, du hast gesagt, nicht brilliert und auch nicht einen Chancenwucher betrieben, sondern ja, hat einfach reingemacht, was nötig war, um zu gewinnen. Und das hat Gladbach eben nicht, weil ein 2-2 wäre wahrscheinlich am Ende auch ein Ergebnis gewesen, wo selbst die Dortmunder gesagt hätten, okay, können wir mit leben in Unterzahl, ein Punkt in Gladbach ist okay. Aber dann wäre es halt mal ganz schön, wenn dann einfach ein Thomas Schwanscherer ja einfach diese Qualitäten, die man sich von so einem Mittelstürmer erhofft, der aus dem Nichts heraus vielleicht dann einfach diesen Punkt mal sichert, wenn vorher nicht die Fehler hinten gemacht werden. Also es ist jetzt nicht Thomas Schwanscherer, der das Spiel verloren hat, aber er hätte natürlich in diesem Spiel damit richtig einen hinstellen können. Und das sind ja genau die Dinge, wenn man die Summen alle so addiert, dann ist man ja bei der gesamten Saison. Immer fehlt irgendetwas. Gladbach hätte Ambitionen auf mehr, aber versaut sie sich selber. Und so war es ja dann auch in diesem Spiel.
Ihr Glück ist, dass es vielen anderen so geht. Also ne, wir sind ja immer noch Elfter, also gibt es noch viele andere Teams dazwischen, die sogar mehr bibbern müssen, sich konkreter mit dem Abstiegskampf beschäftigen müssen. Ja, aber solange es nicht vorbei ist, ist es halt nicht vorbei. Der BVB hat ein drittes Tor geschossen, tatsächlich. Es war dann auch wieder, das spricht ja ein bisschen dafür, dass der Rest vielleicht sportlich nicht so viel hergab, auch so ein Schiedsrichter-Diskussionsspiel. Zum einen in meinen Augen in der Anfangsphase eine ganz klare rote Karte, die Jan Madsen bekommen muss vom BVB, weil er da in Gummo wirklich voller Dynamik auf den Knöchel steigt. Sport 1 hat die Kommunikation des Videoassistenten mit Schiedsrichter Florian Bartstübner veröffentlicht und das war vorher auch schon gesagt worden, der Ball war halt dabei, er berührt, spielt auch irgendwie den Ball, aber ja, für mich, also bei allem, was da jetzt schon an roten Karten gegeben wurde, weil irgendwie ein Bewegungsablauf dann alle Bedingungen erfüllt und der Ball war halt nicht dabei, da gab es dann rot, das war aber in vielen Fällen gar nicht so gefährlich. Nathan Goom hat jetzt einen Außenbandriss tatsächlich und ein Argument des Schiedsrichters in dieser Kommunikation war auch, er spielt ja weiter, na gut, Jetzt muss man sich anscheinend demnächst immer präventiv auswechseln lassen und direkt die Sanitäter kommen lassen. Dann gibt's Rot. Also ja, finde ich schwierig. Das ist so ein bisschen dieses Schiedsrichterthema der Saison. Und das Zweite war dann ein sehr kurioses. Es gab einen zweiten Elfmeter für den BVB in der zweiten Halbzeit. Jonas Omlin sollte da gefoult haben, war aber am Ball gewesen. Ich fand auch, das hätte man nach zwei Zeitlupen eigentlich regeln und klären können. Dann standen schon alle parat zur Ausführung. Schiedsrichter Florian Bartstübner stellte sich auch so hin, wie der Schiedsrichter sich hinstellt, um gleich anzupfeifen, hatte auch nicht sichtbar irgendwie den Arm am Ohr oder die Hand am Ohr. Und dann quasi in den Schuss von Sabitzer rein, dann doch nochmal Stopp. Also er hatte nicht angepfiffen, Sabitzer hatte irgendeinen Pfiff vernommen. Jonas Omlin hat dann gesagt, ja, ich dachte, dann springe ich mal besser. ja, so wurde Elfmeter dann zurückgenommen. Also das hat man, glaube ich, auch selten gesehen. Vielleicht sogar ein Novum, dass ein Elfmeter schon ausgeführt wird, scheinbar, und dann zurückgenommen wird. Ja, in dem Fall aber alles richtig gelaufen, nur auch wieder etwas wirr. Aber manchmal, ja, passt der Schiedsrichter, der sich dann vielleicht auch den anderen Gegebenheiten
hat. Scheinbar hat sich bei dem Spiel ja alles angepasst.
Ja, fehlte...
Ja, ohnehin, was du eben gesagt hast. Also man hat ja in dieser Saison das Gefühl, dass es maximal 3, vielleicht 4 Mannschaften gibt, die wirklich zufrieden sind mit dieser Saison. Bayer Leverkusen natürlich, neuer deutscher Meister, Glückwunsch auch an die Ex-Borussen Granit Xhaka und Jonas Hofmann, die damit auch ordentlich zu beigetragen haben zu diesem Titel. Dann Heidenheim wahrscheinlich aufgrund der Tabellenplatzierung und der VfB Stuttgart wahrscheinlich. Ansonsten, egal wo man sich umschaut, ich habe neulich mal reingehört in so eine Talksendung, Fußball-Talksendung, ging es um Eintracht Frankfurt, da ist auch
Hängen. Da ist vom Endspiel die Rede für Dino Topmöller, die spielen jetzt gegen Augsburg, die gleichziehen können mit einem Sieg. Ja, und Augsburg ist dann die vierte Mannschaft. Die
Trainer rausgeschmissen. Also ja, genau. Insgesamt ist das, glaube ich, die Saison der großen Unzufriedenheit. Und vielleicht ist das so dieses gesamte Bild, was der deutsche Fußball dann gerade, um jetzt mal den Fokus etwas aufzuziehen, hergibt. Gut, Nationalmannschaft hat jetzt mal 2 gute Spiele gemacht, aber im Grunde wissen wir auch, wenn jetzt ein schlechteres kommt.
Gladbach hat ja auch ein paar Spiele mal gewonnen zwischendurch.
Genau, dann freut man sich mal wieder über den Fußball, aber generell Fanproteste. Diese ganze Saison ist eigentlich ja sehr, sehr, weiß ich nicht, schlecht gelaunt.
Ja, in der Spitze ist es wirklich herausragend. Leverkusen spielt vielleicht die Bundesliga-Rekordsaison. Jetzt freuen sich alle, dass Bayern mal nicht Meister ist. Es ist trotzdem langweilig an der Spitze. Stuttgart spielt eine Saison, die vergangenes Jahr zum Meisterkampf befähigt hätte, die vielleicht sogar die beste Saison des VfB wird in seiner Geschichte und damit wird er nur Dritter. Also das ist schon sehr herausragend, aber dann ist irgendwie echt so, also gerade so ab Platz 7, das ist wirklich oft ja auch schwer anzuschauen. Borussia, gut, der Fortschritt, den Gladbach jetzt gemacht hat nach dem Freiburg-Spiel, da waren 5 Saisons schlechter, jetzt sind 6 immerhin. Also ja, in der gesamten Vereinsgeschichte ist es nach wie vor eine sehr dürftige mit jetzt dann 31 Punkten aus 29 Spielen. Ja, mal schauen, wo das hinführt am Ende, ne?
Ja, der Trost ist ja, dass es immer schon weit schlechtere Zeiten in Mönchengladbach gab. Es gab ja auch Saisons, wo man mit 31 Punkten gerade 15. geworden ist. Also,
ja.
Man kann immer noch eins drunter. Nur die Gladbacher sollten natürlich nicht weiter runtergehen, denn ja, wir hatten ja so zwischendurch mal drüber überlegt, wenn es jetzt wirklich auch in Wolfsburg schief gegangen wäre. Natürlich, es ist nicht schief gegangen, es ist alles dann konjunktiv. Welche Auswirkungen das dann auch auf die am kommenden Montag, am 22. April, stattfindende Mitgliederversammlung gehabt hätte. Im Borussia-Park, im Süden des Stadions, versammeln sich die Gladbach-Mitglieder dann, um dort, turnusmäßig über gewisse Dinge abzustimmen. Und genau diese Abstimmungen, Yannick, laufen ja sonst eher so, dass alle sind da, alle heben ihre grünen Abstimmungskarten hoch und geben damit das Go. Aber das wird dieses Mal ganz anders sein. Und du hast ja mit der Kollegin Hanna Gobrecht auch schon ausführlich drüber geredet. Aber wir hatten ja so fast das Gefühl, wenn es sportlich jetzt wirklich richtig in die Binsen geht bis dahin, dann wäre wahrscheinlich dieses, sagen wir mal, politische Thema wäre dann übertüncht worden. Aber ich glaube, da ist jetzt so eine gewisse Ruhe eingekehrt. Natürlich sollte man jetzt nicht 0-6 bei
Hoffenheim. Ja, genau, das ist das Ergebnis. Wird schon die Stimmung so bestimmt. Klar, wenn man da gewinnt, dann ist das mit dem Abstieg wahrscheinlich erledigt oder der Klassenerhalt ist erledigt. Das kann natürlich das Ganze zumindest so ein bisschen eindämmen. Aber jetzt gerade würde ich auch sagen, ist dieses Wahlthema auch wieder noch ein Ticken interessanter oder mindestens so interessant, was gemessen an anderen Jahren schon außergewöhnlich ist.
Genau, also sportlich wird es natürlich auch mit Sicherheit einige kritische Nachfragen der Fans geben, die dann ja gewohnheitsmäßig an die Mikrofone auf der Tribüne gehen und sich da stellen. Und da wird mit Sicherheit Roland Wirkus, der Sportvorstand, auch der wird natürlich über das vergangene Jahr, über die Saison reden. Der wird der Rede und Antwort stehen müssen. Gerardo Seoane, der Trainer, wird mit Sicherheit auch auf dem Podium sitzen und ja, vergangene Saison oder vergangenes Jahr vielmehr hat dann Daniel Farke da noch Trainer ja auch gesprochen. Also ja, da wird was kommen, aber nochmal diese politischen Dinge, die werden das Ganze doch, glaube ich, beherrschen an diesem Abend. Denn es geht, ja, worum geht es? Es geht um die Zusammensetzung des Aufsichtsrates und damit auch um Problematiken, die im Ehrenrat verankert sind. Da gibt es, das kann man glaube ich so sagen, im Vorfeld einiges Beef an allen Ecken und Enden.
Ja, es ist auch gar nicht so, dass irgendwie die Fronten verhärtet sind. Es sind irgendwie auch gar nicht so klare Fronten. Es ist so mal miteinander, mal gegeneinander, hat man das Gefühl. Ich sag mal so, der Kern des Ganzen ist ja die Kritik am Auswahlverfahren des Ehrenrates, der, das ist ja eigentlich mit seiner Hauptaufgabe, der Wahlausschuss ist für die Mitgliederversammlung und dementsprechend dann die Kandidaten für den Aufsichtsrat vorschlägt. Dieses Jahr ist es eben so, dass 2 Plätze auch frei werden, 4 müssen sich bestätigen lassen. Insgesamt 7 Kandidaten stehen jetzt für dann 6 Plätze zur Wahl. Und ja, diese Wahl der 3 Neuen ist es eben, die für Kritik gesorgt hat. Gerade die Ultraszene, aber auch jetzt eine gesamte aktive Fanszene hat dem Ehrenrat da Intransparenz vorgeworfen. Da hat der Ehrenrat sich gegen gewehrt, hat gesagt, es sei alles sauber gelaufen und eigentlich auch wie immer. Die genauen Wahrheiten am Ende können wir nicht rausfinden, wenn wir nicht dabei gewesen sind. Aber so ist es jetzt dennoch so, dass die Ultraszene jetzt in ihrem Kurvenheft der Blockflöte am Samstag vor dem Dortmund-Spiel aufgerufen hat, 2 der jetzt 3 neuen Kandidaten durchfallen zu lassen. Also sie haben sich jetzt nicht für die Wahl von Dilek Gürsoy ausgesprochen, aber gegen die Wahl von Stefan Brandmann und Clemens Dreimann. Das würde bedeuten, wenn die durchfallen und keine Mehrheit erhalten, ist ein Platz frei, der besetzt werden muss bei dieser Mitgliederversammlung. Und dann muss eben der Ehrenrat zusammentreten und einen neuen Kandidaten der MV präsentieren. Tut er das nicht, wird das Ding sofort abgebrochen und erhält der neue Kandidat dann auch keine Mehrheit, ist das auch ein Szenario, das am Ende eintreten kann. Also das ist schon durchaus spannend und gerade verglichen mit dem, was wir aus den vielen vergangenen Jahren kennen, deutlich, deutlich brisanter. Und das Ziel, das über allem steht, das die Fans haben, ist eben, dass es eine größere Fanrepräsentation im Aufsichtsrat gibt, sagen wir mal so, dass es überhaupt eine gibt. Fans sind ja sicherlich wahrscheinlich die meisten oder alle, die da drin sitzen, aber dass eben jemand aus der Fanszene nicht nur im Ehrenrat sitzt, wie es seit 2011 ist, sondern dass auch ein Vertreter, eine Stimme der Fanszene im Aufsichtsrat ist.
Und daran entzünden sich ja die Geister, dass eben auch 2 Vertreter der Fanszene nominiert waren, die dann aber im Auswahlverfahren nicht durchgekommen sind. Es waren unseren Informationen nachher 10 Kandidaten, von denen dann eben 3 in die Auswahl gekommen sind. Und da hätten sich die Fans einfach gewünscht, dass da schon, wenn dann eine Reduktion der Optionen stattfindet, dann eben ein Fanvertreter mindestens dabei ist. Naja, und das wird dann auf jeden Fall eine Mitgliederversammlung sein, wo genau diese Dinge zum Tragen kommen. Es war ja noch, als diese ganze Diskussion begann, war es ja fast noch ein bisschen politisch wertvoller oder wichtiger, weil da ging es ja auch darum, dass das Präsidium noch hätte gewählt werden müssen. Aber da ist ja inzwischen alles geklärt.
Genau. Also das hätte im Sommer angestanden und dann neue Aufsichtsrat hätte das tun müssen. Aber durch den Rückzug von Rolf Königs hat es dann der alte Aufsichtsrat gemacht.
Genau, Rolf Königs Amtszeit wäre ausgelaufen. Und so ist es aber geklärt, dass eben das Präsidium steht mit Rainer Bonhoff als Präsident. Und aber es geht jetzt eben um die Zusammensetzung des Aufsichtsrates für die nächsten Jahre. Und damit denke ich auch eine gewisse Ausrichtung des Clubs in gewisser Weise, weil der Aufsichtsrat ja als Kontrollorgan im Verein dann doch schon auch auf Dinge achten muss und soll. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, fallen dann natürlich auch die Bewertungen aus, beziehungsweise werden die Diskussionen anderer sein. Und es ist ja auch verständlich, ich glaube, die Politisierung des Fanseins, die wir jetzt in Deutschland generell in den vergangenen Jahren festgestellt haben, die in Gladbach ja auch eine gewisse Geschichte hat, alleine schon durch die Gründung des Fanprojekts 1988, mit in Verbindung mit dem damaligen Manager Helmut Grashoff, der den Fans eben eine Stimme auch geben wollte, im Club sozusagen oder am Club, nah am Club. Und das soll jetzt nochmal nach vorne getrieben werden. Und das kann man ja auch verstehen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, wie es dann eben auf dieser Mitgliederversammlung ausgeht. Denke mal, dass sicherlich der Fanvertreter oder ein Fanvertreter dann zur Wahl stehen wird. Und es werden ja auch viele Ultras, die extra jetzt Mitglieder geworden sind des Clubs, die es vorher nicht waren, aber es dürfen ja nur Mitglieder bei der Mitgliederversammlung dabei sein, dann sich auch entsprechend wahltechnisch positionieren werden. Ja, und bin auch mal gespannt, wie der Club damit umgeht, weil bisher war es ja immer vergleichsweise harmonisch, wie gesagt. Jetzt wird es dann ja auch mal spannend werden. Der Ehrenrat ja, wird dann
aktiv. Ich finde auch, dass das ganz im Sinne des Vereins sein muss, wenn man stolz darauf ist, wie viele Mitglieder man hat und sogar sagt, ne, das, also man ist ein mitgliederorientierter Verein, da muss so eine Mitgliedschaft ja, für die es wollen, mehr sein als ein Bonusprogramm und Rabattprogramm im Fanshop oder ein Weg, leichter an Tickets zu kommen. Nee, dann muss es auch die Möglichkeit geben, für die, die das wollen, demokratisch und partizipativ da, ne, Teil zu sein des Ganzen. Und ja, das wäre ein erster Schritt. Ich glaube, es geht nicht darum, dass die Fans hier den kompletten Aufsichtsrat stellen, das Präsidium und auch die Aufstellung am Ende bestimmen. Nee, ist aber ein Teilelement dessen, dass man wirtschaftliche Expertise, politische Kontakte und dann aber eben auch Stimmen aus der Fanszene verbindet. Ich würde sagen, das ist so das moderne Säulensystem, wie es in so einem Verein im optimalen Fall ist. Nicht von einer Säule alles, sondern eben auf mehrere verteilt. Und das wäre ein wichtiger Schritt dahin. Ob und wie es dann so kommt, das werden wir am Montag erfahren, aber gepaart mit der doch sportlich immer noch brisanten Situation, mit der Zukunftsfrage, die sich stellt in sportlichen Belangen, wie genau dieser Umbruch weitergeht, ist das schon eine ja, sehr interessante Tagesordnung. Man weiß auch noch nicht, was es noch für Anträge vielleicht gibt, die dann zur Sprache kommen oder die auf der Tagesordnung landen. Also ja, würde ich sagen, wenn man Mitglied ist, kann man da mal hingehen und wenn man keins ist oder es nicht hinschafft, kann man unseren Live-Ticker verfolgen.
Beispiel. Und da wird es dann sicherlich auch darum gehen, dass eben viele Fragen offen sind. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, was die Leute umtreibt, dass sowohl sportlich als auch ja strukturell viele Dinge im Moment so ein bisschen in der Luft schweben. Natürlich die Strukturen Borussia Mönchengladbach stehen, das Präsidium steht, die Geschäftsführung steht, der Aufsichtsrat wird dann eben entsprechend Klammern gesetzt oder in Anführungsstriche gesetzt, bestückt werden, personell und ja, und da wird es eben um die Richtung gehen. Und diese Richtung wird dann auch den Verein natürlich für die nächsten Jahre ein bisschen möglicherweise nicht in seinen Grundfesten, aber es wird neue Perspektiven geben. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass je mehr verschiedene Perspektiven in so einem Gremium drin sind und vielleicht auch Stimmen, die dann auch sich erheben, wenn es drauf ankommt. Weil das ist ja immer das Entscheidende. Wenn es gut läuft, dann sind solche Gremien am besten ja unsichtbar oder nicht zu hören. In anderen Clubs sind ja gerade solche Gremien auch manchmal das Problem, weil jeder Aufsichtsrat sozusagen sein eigener Pressesprecher ist. Und das ist sicherlich, das hat auch Rainer Bonhoff im Interview mit uns zuletzt mal gesagt, eine Stärke Borussias. Aber, und ich glaube, es geht auch bei dem Begriff Transparenz von Seiten der Ultras weniger darum, dass eben sich jetzt jeder hier positionieren und reden soll, sondern dass es einfach darum geht, dass Abläufe nachvollziehbar sind. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Das war ja auch 2011 ein Thema schon. Da wurden Dinge eingestielt. Und ich glaube, dass jetzt einfach hier eine Zukunftsentscheidung fallen wird. Wir hoffen ja mal, dass sie auch am Montag fallen wird, weil theoretisch könnte es ja sogar einen Abbruch der Mitglieder.
Ja, oder es dauert so lange, dass es Dienstag wird, aber dann müsste es 6 Stunden dauern.
Ja, dann, also.
Hat es im Verein auch schon gegeben, aber ich glaube.
Da war auch noch mehr Unruhe. Also es gab insgesamt auch bei Mitgliederversammlungen im kleineren Rahmen, fanden die noch statt, damals in der Kaiser Friedrich, hallo so. Da gab es dann auch schon mehr Tumulte. Aber es ist schon, würde ich sagen, jetzt einiges auf der Tagesordnung und mit Sicherheit lohnt es sich für Menschen, die Borussia Mönchengladbach nahestehen, auch wenn jetzt die weiter entfernten Fans oder viele Fans mit diesen politischen Themen gar nicht so viel um die Ohren haben, sondern dorthin gehen, um Fußball zu sehen, vielleicht auch dann mehr interessiert sind an den sportlichen Perspektiven. Aber das hängt ja dann doch alles zusammen. Wir reden ja dann auch über die GmbH, das darf man nicht vergessen, nicht über den e.V. der dann auch vom Aufsichtsrat mit begutachtet und kontrolliert wird. Also ja, da geht es um einiges und ja, mein Tipp.
Ergebnis und Zeittipp. Ich glaube, dass so rund um die 4-Stunden-Marke sich bewegen wird. Also eher mehr als weniger.
Ja, also ich glaube, dass das in die Richtung geht. Sonst war es immer so, ja, sagen wir mal so zwischen 20 und 20:30
Uhr. Ja, 18 Uhr geht's los, ja.
18 Uhr geht's los und jetzt würde ich auch sagen, dass es ja so zwischen 10 und 11 eher werden
der könnte. Zeitpunkt der MV, dass es immer montags gar nicht mal so spät am Abend beginnt, ist ja auch ein Kritikpunkt, den viele Fans von außerhalb äußern. Wir kennen das ja selbst als, ne, wir sind die Rheinische Post aus Düsseldorf mit hier Sitz in der Redaktion in Mönchengladbach, haben aber auch viele Leser, die uns in ganz Deutschland lesen oder zumindest in ganz NRW, die auch diesen Podcast, ne, fühlt ihr euch sicherlich angesprochen, deutschlandweit hören, die sagen an einem Sonntag, würde ich dann vielleicht auch mal mich auf den Weg machen oder so. Aber ja, dieser Montag ist dann für viele auch schwer, um teilzunehmen. Vielleicht geht es dann auch mal um hybride Veranstaltungen für die Zukunft. Also ja, immer viele kleine Themen. Du hast auch Ehrenrat, Aufsichtsrat angesprochen, dass da auch ja es einen Mann gibt, der in beiden Gremien vertreten ist. Stefan Krebs, der Vorsitzende der Handballabteilung. Das ist qua Satzung okay, aber kann ja auch Satzung hinterfragen. Also ja, da ist dann doch einiges wirklich auf der Tagesordnung. Und natürlich der Kern dieses Vereins ist ja immer der Sport. Entscheidend ist auf dem Platz. Das ist ja, ja. Ne, daran, da habe ich meinen Twitter-Namen mir ausgesucht nach diesem Spruch. Und deswegen ist allein die Rede von Roland Wirkus auch sicherlich eine, die man mit Spannung erwarten kann. Stefan Schippers wird das erste Mal seit vielen Jahren schwarze Zahlen verkünden können. Die genauen gibt es dann am Montag. Und ja, sicherlich viele Fragen an Roland Wirkus auch, wie es sportlich weitergehen soll, der Umbruch bei Borussia. Jetzt hätte ich fast das Wort Prozess in den Mund genommen.
Nein, es wird auf jeden Fall gerade auch an der Stelle, glaube ich, weil wahrscheinlich werden sich die meisten Fans dann auch für diesen Bereich Sport interessieren, auch die dann dort vor Ort sind. Denn es ist ja dann hauptsächlich auch die aktive Fanszene, die eben auch politisch mit eingreifen will in den Verein. Das Fanprojekt ist ja tatsächlich die Dachorganisation der Mönchengladbach-Fans für die in Anführungsstrichen nicht Ultra-Fanclubs im weitesten Sinne. Aber die Ultras sind natürlich auch eine wachsende Fangruppe.
Das Fanprojekt an sich muss sich ja auch für die Zukunft aufstellen. Das ist jetzt gerade noch kein akutes Thema, aber auch da muss man sich Gedanken machen, wie soll der FPMG Supporters Club der Zukunft aussehen, wie soll der die Fanszene repräsentieren, das ist noch eher, würde ich sagen, ja, ist nicht klassisch Kutten geprägt, aber das stammt mehr noch ein bisschen mehr aus der Zeit, eher noch so auch Bökelberg orientiert, ist schon lange her und auch da, glaube ich, ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen, wie das FPMG der Zukunft aussehen soll. Also ja, viel, viel Zukunft auf dem Tableau, auf der Tagesordnung und die nahe sportliche Zukunft führt auch uns beide am Samstag nach Sinsheim, alle Jahre wieder. Du hast erinnert an den Auswärtssieg vor jetzt ja fast schon anderthalb Jahren, den drittletzten, den es gab und das gesagt, ja, vielleicht gibt es ja wieder einen. Ich habe ja daran erinnert, dass Borussia nur alle 11 Auswärtsspiele gewinnt, deswegen ist es noch nicht wieder an der Zeit.
1 plus 1 ist 2. Also die Quersumme könnte ja 2 hintereinander wären es dann. War es nicht auch ein 3-1? Also die letzten drei
Auswärtsspiele. Es war sogar ein 4-1. 4-1. Sachen gibt es.
Wahnsinn, wir waren auch vor Ort.
Ja, Kantersieg. Hannes Wolf hat ein Tor geschossen.
Er hat das 4-1 erzielt als Einwechselspieler. Hannes Wolf spielt jetzt in den USA, in New York, hat zumindest die Skyline von New York im Blick oder von Manhattan. Und wir werden das Technikmuseum im Blick haben mit der Concorde, die dort in den Himmel ragt. Die früher nach New York geflogen ist. Aber ja, sagen wir mal so, beide Vereine, die sich da treffen, sind nicht wirklich gerade im Concorde-Geschwindigkeit
unterwegs. Nee, das ist ein bisschen Cessna-Derby.
Ja, das ähnliche Probleme bei den Mannschaften. Eigentlich gut personell besetzt, aber das Problem ist einfach das Unstete. Das muss man einfach sagen. Beide haben noch relativ junge Trainer. Beide haben Trainer, die auch schon was hingestellt haben in ihrer Karriere, aber so recht noch nicht den Zugriff gefunden haben. Beide sind gegentorfreudig. Also kann man wieder ein Spiel mit vielen Toren erwarten. Und beide Clubs haben, wie gesagt, eine Offensivkraft, die sie auf den Platz bringen können. Und ich sag mal so, dass in Sinsheim beziehungsweise bei 1899 Hoffenheim, ein Stadtteil von Sinsheim, ja auch viele Spieler sind, die auch für Gladbach interessant gewesen wären. Bort Weghorst war mal ein Thema, Anton Stach war mal ein Thema. Das sind alles Dinge. Irgendwann war auch mal André Kramaric ein Thema. Also da sind viele Dinge, so, sogar Baumann, der Torwart, war, bevor Jan Sommer kam,
ja, ein Thema. Ja, das war ein Kandidat, ja.
Klarer Kandidat. Also von daher ähnliche Strukturen, ähnliche Ansätze, ähnliche Probleme. Und jetzt werden natürlich alle Gladbach-Fans sagen, aber bitte nichts sonst Ähnliches. Das eine ist halt 1899.
Ja gut, irgendwann, genau, irgendwann erschöpft sich das auch.
Borussia ist halt ein typischer Traditionsverein, aber man ist zusammen damals 2008 aufgestiegen und seitdem hat man die Bundesliga auch nicht mehr verlassen.
Ja, das Ziel ist das oberste, das auch nicht so schnell zu tun. Hoffenheim ist übrigens auch sehr heimschwach.
Genau,
also auch
wieder eine Parallele.
Ja, Borussia ist da ja noch in der Heimtabelle als 13. stehen sie noch rosig da. Sie haben zuletzt gewonnen beim 15. Wolfsburg und sind jetzt zu Gast beim 16. der Heimtabelle.
Ich sag ja, also im Moment ist vielleicht das Auswärtsspiel das Borussia-Spiel. Das Borussia Mönchengladbach näher liegt.
Hat aber beim vorletzten der Heimtabelle in Köln verloren und beim letzten der Heimtabelle ein Unentschieden gespielt in Darmstadt.
Aha. Nein, nicht aha, sondern passt ja auch zu Gladbach, dass eben, selbst wenn man die positiven Aspekte mal in den Fokus nimmt, dass dann immer ein Aber kommt. Und das ist, glaube ich, dann einfach die Aber-Saison, die Gladbach einfach spielt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der Fußball der Hoffenheimer den Gladbachern schon entgegenkommt. Die versuchen ja zu Hause auch das Spiel zu machen und sind dabei dann, du hast es ja schon gesagt, meistens oder oft ähnlich erfolgreich wie Gladbach zu Hause, dass man einfach dann Heimspiele verliert, dass man keine Heimmacht ist. Jetzt sagen natürlich die Traditionalisten unter den Fans, klar, das Stadion ist ja auch immer leer. Das ist der Unterschied zum Borussia-Park, der ist immer gut gefüllt. Aber gut gefüllt bringt halt keine Punkte. Und von daher, ja, ich bin wirklich gespannt. Also meistens sind es ja auch interessante Spiele. Wir haben ja da einiges schon zusammen gesehen.
3-5.
Das IFO-Spiel damals, ja. Klasse Spiel, genau. Das
3-3 gab es mal.
Also da ist mit Sicherheit was drin und wir werden ja später noch zu unseren Tipps kommen. Aber bevor wir jetzt weiterreden über Hoffenheim, sprechen wir vielleicht, es ist an der Zeit für einen Jingle.
Aufstellungstipp.
Da war er. Ja, Jingle, also Aufstellungstipp ist Aufstellungswürfeln oder Hoffen, Bangen, wie auch immer. Ist ja dann doch ein verlustreiches Spiel gewesen. Ich muss mir das vor Augen führen und visualisieren, weil es so viele Ausfälle geben könnte.
Ja, also kurz, wir sind Montagvormittag, heißt also, oder Montag um die Mittagszeit, heißt also, es ist absolut noch nicht klar, wer der Angeschlagene aus dem Dortmund-Spiel 4 war, es ja wieder zurückkehrt.
Also
nicht
Jordan Muskelfaserriss?
Nein.
Nein. Mal, also ja, Muskelfaserriss im Spiel? Nein. Gumu Außenbandriss im Fuß?
Nein.
Honorar, Außenbanddehnung im Knie klingt auch eher nach, also im besten Fall nicht so lange, aber kann auch mal unangenehm lange dauern. Stevie Leiner, Innenbanddehnung im rechten Knie, ja, Knie immer fieser als Fuß irgendwie, schwieriger, weil man da auch ja jetzt keine schwere Verletzung riskieren will. Am ehesten von den Fünfen, die es gegen Dortmund erwischt hat, Nico Elvedi, würde ich sagen, Sehnenreizung. Ist dann auch wahrscheinlich eine Schmerzangelegenheit. Ja, relativ dünn. Keiner hat die 10. oder 5. Gelbe gesehen, ja, okay. Aber gepaart mit der Verletzung von Manu Kone, der weiterhin ausfällt, ist das dann relativ dünn. Im Tor hätte man sogar die Wahl, aber die wird natürlich auf den fallen, der jetzt dreimal wieder gespielt hat. So, Jonas Omlin und davor, tja, was tun?
Also ich würde grundsätzlich erstmal sagen, dass dieses 3-4-3 Konstrukt bestehen bleibt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass dann, gehen wir mal von Nico Elvedi aus und seiner Genesung, würde ich also sagen, wird es mit Friedrich, Elvedi und Wöber, könnte es funktionieren. Theoretisch könnte auch Skelly. Skelly
ja.
Braucht man aber vielleicht auch für die
Rechts. Weil da natürlich zwei fehlen. Ich glaube, ja, wenn ich jetzt annehme, Elvedi schafft es nicht, hat man auch Wöber, Itakura und Friedrich. Ich würde nämlich ein bisschen das Ganze jetzt doch auflösen. War ja auch großer Verfechter von Itakura auf der Doppelsechs, aber vielleicht nicht mit Weigel auch noch. Deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen offensiver angehen. Ich würde sagen, Itakura wieder in die Dreierkette und dann würde ich das gelobte und von uns ja auch oft geschätzte 3-4-2-1 installieren. Und das würde eine Doppel-6 aus Weigel und Reitz bedeuten.
Ja, die hat also grundsätzlich theoretisch natürlich denkbar, also praktisch auch denkbar. Reitz in der Doppel-6 war ja immer so ein bisschen, also er müsste dann deutlich disziplinierter spielen.
Das war, glaube ich, ja, der Kritik. Kann man ihm ja sagen, dass er das tun soll.
Ja, da muss er es halt auch. Also ich glaube, dass diese Stabilität, die Gladbach sich ja nun ein bisschen erarbeitet hat, auch mit Itakura zu tun hat. Er hat ja auch ein Tor geschossen letzten Endes, kann also auch ein bisschen was nach vorne machen. Aber das Interessante, was du gesagt hast, ist für mich dann eher dieses 2-1 vorne. Da kann man Spielfreude reinbringen. Ich würde die Doppel-6 tatsächlich mit Itakura belassen. Deswegen Marvin Friedrich, der zuletzt ja auch schon ein bisschen stabiler ausgesehen hat, reinbringen. Und dann eben die Außenbahn, ja, ist ja nicht viel, wenn Honorar angeschlagen ist und wenn Leiner angeschlagen ist, sind wir ja schon bei Skelly.
Man kann es ja auch ein bisschen hybrider lösen. Es könnte ja auch gegen den Ball Itakura dann vor der dann Viererkette spielen. Also ich würde Netz und Skelly eigentlich irgendwo auf Außen als relativ sicher ansehen. Könnte man ja auch so ein hybrides Ding anlegen.
Das ist ja ohnehin. Also ich meine,
ja,
die
genau.
Spielen ja nicht starr. Also so von der Positionierung her bleibt ja auf den Außenbahnen relativ wenig. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, wenn man mit Skelly einen sehr, er hat ja im Grunde ein bisschen mehr offensive Ausstrahlung als Leiner, hat aber bisher sehr wenig in der Saison eigentlich daraus gemacht. Also das, was er sich vorgenommen hatte, defensiv und offensiv was einzubringen, ist nicht so ganz hingelangt. Aber Joe Skelly ist ja dann trotzdem einer, der relativ verlässlich ist. Und ich finde, Luca Netz hat sich zuletzt stabilisiert. Das heißt also, die beiden Seiten, dann hätte man diese Viererreihe eben mit Skelly, mit Julian Weigel, und mit Ko Itakura und Luca Netz. Und dann vorne würde ich tatsächlich Alassane Player, Florian Neuhaus und davor Thomas Schwanscher.
Aber du bist jetzt auch auf mein 2-1 vorne.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist genau. Weil das 3-4-3 war ja zuletzt sehr flügelig, also ja, das aber, Dreieckige.
Ja, also da beide Flügel mehr oder weniger, wir haben ja gerade
der einzige ist ja Robin Hack im Prinzip jetzt noch.
Davon ist ja auch dieses 2-1, diese Variante, die damals ja schon, muss man sagen, André Schubert in Gladbach eingeführt hat. Damals allerdings mit 3 Zehnern, von denen 2 auf der 10 und einer als Spitze gespielt hat, mit Raphael und Stindl und Azad. Das war ja wirklich auch diese Variante im Grunde genommen. Und ja, dann natürlich bei Adi Hütter. Und ich glaube, wenn mit Neuhaus und Player hat man dann auch diese Spielkraft, über die wir eben gesprochen haben, diesen fußballerischen Aspekt noch mehr drin, in Verbindung mit Thomas Schwanschara, der ja ein Tiefenspieler ist. Das heißt also, man hat wirklich die Möglichkeit, in Umschaltsituationen ihn zu schicken. Andererseits aber auch, und da sind natürlich Player und Neuhaus zwei Spieler, die wirklich auch vom Passspiel her genau die tödlichen Pässe in den Strafraum spielen können. Und ich glaube, dass Hoffenheim gerade so in diesen Zwischenräumen anfällig ist. Wenn man es da schafft, reinzukommen, dann eben auch vielleicht Player mal zeitweise eben als zweite Spitze und Neuhaus als Einzelzehn. Also da finde ich die Variante ganz gut. Es sind dann natürlich dann erstmal nur in Anführungsstrichen 3 offensiv ausgerichtete, aber ich erwarte dann schon auch von Julian Weigel, dass er seine Passqualitäten nach vorne mit einbringt. Und wenn man dann mal so bei den Mannschaften schaut, die eben diese Spieler in der Art haben, ja, er ist jetzt dann der fußballerische Part. Und das ist ja eigentlich auch das, du hast es auch schon mal geschrieben, dass er eigentlich mehr sich zurücknehmen musste. Und jetzt kann er im Grunde sein Spiel ja genau ausspielen mit Itakura an seiner Seite. Also sage ich, wenn Julian Weigel dann eben in dieser Konstellation, dann ist er sozusagen der Rocco Reitz. Ja, übrigens auch, wenn man jetzt sagt, okay, Neuhaus, da fehlt mir ein bisschen so der Esprit, wäre Rocco Reitz für mich dann einer, warum nicht mal in der Doppelzehn auch mit Alassane Player? Rocco Reitz hat ja auch schon gezeigt, dass er die Pässe in den Strafraum spielen kann. Also da gibt's Optionen. Ja,
aber ich glaube, in dem, was du jetzt vorschlägst, ist es dann gut, auch Reitz und Hack auf der Bank noch zu haben, die ja, würde ich sagen, mit die stärksten Joker sind. Deswegen ja, kann man das dann so. Man hängt natürlich ein bisschen davon ab, dass Elvedi wirklich fit ist, sonst braucht man hinten dann schon Charodier, der eigentlich gar nicht gespielt hat. Und irgendwie mit Viererkette ist dann schon schwierig, weil alles vorne dann halt sehr unflügelig wäre.
Also diese Variante 3-4-2-1, 1-2-3, wie auch immer, die hat ja schon einfach den Vorteil, dass die Flügel dann besetzt sind und man kann sie eben sehr unterschiedlich besetzen. Also Luca Netz ist ja dann auch ein offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, der jetzt sich aber auch defensiv stabilisiert hat, muss ich jetzt wirklich mal sagen. Und auf der anderen Seite, wenn dann Franck Honorat diese Rolle spielt, hat man im Prinzip so einen verkappten Spielmacher, der eben viele gute Pässe spielen kann, der natürlich dann seine Flankenstärke nicht einbringen kann in dem Sinne oder mit mehr Laufarbeit verbunden. Aber jetzt eben mit Skelly hätte man dann eben schon auch jemanden, der es nach vorne machen kann, mehr müsste, aber erstmal defensiv ausgerichtet ist. Also ich glaube, mit dem System könnte man zumindest, und man hat natürlich in dieser Konstellation relativ viel Standardstärke mit dabei. Und das ist ja was, bei dem man Hoffenheim auch beikommen kann.
Außer, dass der wichtigste Eckenschütze fehlt.
Ja, natürlich. Aber man kann ja auch andere Standards erzeugen. Und ich glaube auch ein Neuhaus und ein Player sollten in der Lage sein, mal ne? Oder?
Ja, ist wirklich, aber Luca Netz ist da ja wirklich eigentlich dann die Nummer 2 im Gladbacher Kader. Jo, also viel Aufstellungsvermutung. Diesmal, aber ja, eigentlich okay, so viele Möglichkeiten gibt es dann auch gar nicht. Spricht jetzt nicht für Patrick Herrmann, dass wir ihn so gar nicht als Startelf-Kandidaten sehen, der ja noch ein Flügelspieler wäre, aber sehe ich nun wirklich nicht.
Haben die Flügel ja auch ein bisschen gestutzt. Ne? Also
ja, da, genau.
Wie wir gesagt haben, keinen 3-4-3 mit einem klassisch flach vorne, sondern ich finde einfach, dass diese Konstellation mit der Doppel-10 gut zum Kader passt, weil du einfach viele offensive Mittelfeldspieler hast, die mehr Zehner als Sechser sind, wenn es drauf ankommt, also eigentlich Achter sind.
Also man kann natürlich auch es so machen, dass Weigel oder Itakura halt das alleine spielen und es dann Player und Schwanscherer vorne sind und dann sind es Reitz und Neuhaus auf der Acht. Die Möglichkeit, also ist ja fast schon die klassische, und das Joane gibt es auch. Ja, dem wird schon was einfallen, nur dass es eine genaue Wiederholung dieses 3-4-3 gibt, das es zuletzt zweimal gab, das wird schwierig.
Das wird nicht gehen, weil allein schon Nathan Gumu ausfällt. Also da kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Und bei Honorat hört sich jetzt auch nicht so prall an. Also ich glaube, dass einfach der Zwang zur Veränderung schon da groß sein wird. Also mindestens ein Gumu wird ja auch noch, ist die Frage, ob der die Saison überhaupt noch mal spielt.
Ja, das glaube ich, sehe ich eher genau wie Jordan. Ja. Jordan fast nicht, vielleicht dann irgendwie am letzten Spieltag. Aber
wichtig finde ich, dass auf der Bank, du hast schon gesagt, finde ich auch, Hack und Reiz sind welche, die dann auch ins Spiel kommen und wie sagt man, so schön heiß wie Frittenfett dann vom ersten Moment an sind, da erinnert man sich dann ja schon auch an die Spiele, in denen das eben so passiert ist und wo sie dann eben auch Akzente gesetzt haben, in denen sie reingekommen sind. Und ich würde dann auf jeden Fall gerne noch den Kollegen Fukuda auf der Bank sehen, um einfach...
Ja, das ist ja eigentlich gesetzt. Der ist ja auch der Auswärts-Fukuda. Im Borussia Park hat er noch nicht gespielt.
Ja, ne, dass man da einfach auch die Möglichkeit hat, am Ende nochmal auch einen Mittelstürmer, der einfach für Tore steht. Und das muss man dem Jungen ja lassen. Also wenn er bei den Profis im Testspiel mitgespielt hat, dann trifft er ja auch. Und auch in allen Lebenslagen. Also von daher... Das wäre schon eine ganz schöne Variante noch für die Bank. Und ja, so wie wir es jetzt aufgestellt haben, plus minus ein, zwei Namen oder Positionen, oder finde ich eigentlich, dass das eine Mannschaft wäre, die auch bei 1899 Hoffenheim 2-1 gewinnt.
Vorgedrängelt an der Kasse hier. Ich glaube, dass sie das nicht tun wird, sondern... das, was es zuletzt auswärts so oft gab, das 1-1 wird es geben. Und dann hängt es von denen da drunter ab, wie man das
findet. Glaubst du, dass beide Abwehrreihen nur ein Tor zulassen?
Ja, das ist dann doch immer so antizyklisch und überraschend so irgendwie. Weil es ist dann doch, dann...
Also eigentlich ein 3-3 würde zu dem Ganzen ja auch passen, oder?
Könnte auch sein.
Starke Offensiven
plus Schwach. Aber irgendwie ist bei der Gladbacher Borussia so ein bisschen diese... Ergebnis und überhaupt Wildheit so raus, habe ich das Gefühl. Irgendwie in der Hinrunde hätte ich gesagt, so hätte ich sofort 3-3 getippt. Aber jetzt gerade, genau. Aber jetzt erst fehlt ja noch die Saison. Jetzt gerade eher so das 1-1-Gefühl.
Ja, also ich glaube, es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden, in dem es hin und her gehen wird. Wahrscheinlich eins mit vielen Fehlern sein wird. Viel Unsicherheit auf beiden Seiten, weil die Mannschaften da in der Beziehung sich ja nun nicht viel tun. was Stabilität angeht und deswegen. Also
es ist tabellarisch ja so, dass es Minimum, wie viele Punkte, jetzt muss ich gerade mal gucken hier, denn es spielt ja, wo sind wir denn hier, 30. Spieltag ist es schon, mein Gott, Wolfsburg gegen Bochum, genau, deswegen könnte es nach dem Spieltag, also werden es mindestens 3 Punkte nach unten sein, weil dieses Jahr irgendwie die Punkte wegnehmen. Also so viel wird der Puffer dann wenigstens betragen und damit auch das sozusagen mindestens das die Ergebnis- und tabellarische Grundlage sein, auf der Mitgliederversammlung diskutiert wird. Aber ja, vielleicht gelingt dann auch dieser eine Sieg, der, glaube ich, es noch sein sollte und müsste. Aber wenn man den vergisst zu holen in den letzten 5 Spielen, könnte das auch nochmal richtig eng werden. Aber naja, wir denken da auch von Spiel zu Spiel. Erstmal machen wir uns auf nach Sinsheim, die was A6
ja,
runter. Ja.
Und dann rechts ab.
Und dann
rechts ab. Wie bei jeder Autobahn.
Ganz außergewöhnlich
ab. Weil das Stadion liegt ja dann tatsächlich mit Blickrichtung nach Süden tatsächlich auf der rechten Seite. Weil links, wie gesagt, steht ja die Concorde.
Genau. Und mit welchem Flugzeug wir dieses Spiel dann vergleichen werden, erfahrt ihr nächste Woche. Ich glaube erst nächsten Dienstag, weil wir ja die Mitgliederversammlung auch abwarten werden und ihr seid ja jetzt auch thematisch, sag ich mal, vorbereitet und alles weitere, was sich noch ergibt mit Blick auf die Mitgliederversammlung, lest ihr auch bei rponline.de/Borussia. Ja, und damit würde ich sagen, haben wir es dann mal wieder.
Genau, und dann ein sportliches und politisches Vergnügen mit Borussia Mönchengladbach beim Hoffenheim-Spiel und dann bei der Mitgliederversammlung. Bis dahin, tschö.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de